Bayern 2. Shalom.
Jüdisches Leben im Radio heute am 10. Januar 2025 oder jüdisch gesehen am 10. Tevet 5785. Ich bin Michael Strassmann und sage Shalom Uvracha in unserer Quadranz Jiddischkeit, in unserer jüdischen Viertelstunde von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden hier bei uns in Bayern. Willkommen und Bruchim Habaim in unserem Bayern 2 Funkstätel. Anfeindungen auf Facebook, auf Instagram, auf X, auf TikTok oder wie sie alle heißen. Leider geben sich diese sozialen Medien und Plattformen allzu oft ganz einfach asozial. Denn sie machen es denkbar einfach, irgendetwas zu behaupten und in die weite Welt hinauszublasen. Unser Zentralrat der Juden und seine Denkfabrik namens Shalom Aleikum hat Anfeindungen, Verleumdungen und Lügen in digitalen Räumen untersucht. Denn dort trifft es allzu oft Jüdinnen und Juden, aber auch Muslimas und Muslime. Unser Shalom-Reporter Thomas Klatz über Judenhass und Hate Speech in digitalen Räumen.
Was wir bislang nicht wussten, ist, was diese Wirkweisen für jüdische und muslimische Menschen im Vergleich zu Christen in deren Alltag bedeuten. Für viele jüdische und muslimische Nutzer sind Plattformen wie Instagram und TikTok wertvolle Orte des Austauschs, der Repräsentation und der Vernetzung. Gemeinsame Gruppen können das Identitäts- und Gemeinschaftsgefühl stärken und sozialen Halt bieten.
Daniel Botmann ist der Geschäftsführer des Zentralrats der Juden in Deutschland. Ohne soziale Medien geht heute kaum noch was, meint er.
Demgegenüber sehen sie sich online, aber auch mit Hass und Vorurteilen in nie dagewesenem Ausmaß konfrontiert und sind damit scheinbar auf sich allein gestellt.
X, also das frühere Twitter, TikTok, Instagram und Co. nennen sich zwar soziale Medien, sind tatsächlich aber keine klassischen Massenmedien mit einer Redaktion oder gar einem Pressekodex. Vielmehr sind es Plattformen, die sich für Inhalte nicht verantwortlich fühlen.
Nun können Plattformbetreiber angesichts dieser Zahlen argumentieren, dass soziale Medien als Spiegelbild der Gesellschaft immer nur abbilden, wie Menschen sich auch jenseits des digitalen Raums verhalten. Und es stimmt, wir haben in Deutschland und Europa seit dem 7. Oktober 2023 ein gravierendes Antisemitismusproblem, das dazu führt, dass sich Juden gezwungen sehen, ihre jüdische Identität im Alltag, in Schulen, in Universitäten, in Sportvereinen zu verbergen, um nicht Opfer von Anfeindungen, Ausgrenzungen und Gewalt zu werden. Und trotzdem würde ich den Plattformbetreibern widersprechen, denn soziale Medien sind eben kein reines Spiegelbild der Gesellschaft. Sie verzerren und verschmieren das Bild auf eine hässliche Weise. So sind Debatten im digitalen Raum emotionaler, polarisierender und schärfer, als wir das sonst kennen. Es fehlt jeglicher effektiver Filter. Unter dem Deckmantel vermeintlicher Anonymität entsteht der fälschliche Eindruck eines rechtsfreien Raums.
Doch Plattformen sind nicht völlig rechtsfrei. Die CEMAS in Berlin ist eine gemeinnützige Organisation, die Sachargumente sammelt zu Themen wie Verschwörungsideologien, Antisemitismus und Rechtsextremismus. Benjamin Fischer ist ihr Beiratsvorsitzender. Er sagt, man sei als Nutzer diesen Plattformen nicht einfach ausgeliefert.
2011 waren es jüdische Studierende in Frankreich, die Twitter verklagt haben. Damals ging es um den Hashtag Un bon juif, also ein guter Jude. Massenweise auf Twitter wurden Sprüche geteilt wie, naja, eben ein guter Jude ist ein toter Jude, ein guter Jude ist ein blinder Jude und so weiter. Dieser Fall ist uns allen deswegen noch im Gedächtnis, weil es der erste Fall war, in dem auf nationaler Ebene eine Plattform verklagt wurde, bis zum Europäischen Gerichtshof hocheskaliert und hat dazu geführt, es hat einen juristischen Präzedenzfall geliefert, der dazu geführt hat, dass heute Plattformen wie mittlerweile X, Facebook, Instagram, wie sie alle heißen, dazu verpflichtet sind, IP-Adressen rauszugeben, wenn jemand strafrechtlich relevantes Verhalten auf Plattformen an den Tag legt.
Daran müssten sich auch deutsche Gerichte orientieren. Doch so einfach ist das keineswegs. Denn eine Internetplattform in Deutschland ist rechtlich gesehen noch lange keine deutsche Plattform. Mike Fielitz, Preisleiter Demokratie- und Rechtsextremismusforschung am Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft IDZ in Jena, beschreibt das Problem.
Ja, die Frage der Verantwortung ist die Gretchenfrage, weil im Endeffekt weisen alle Plattformen die Verantwortung über die Inhalte zurück, weil sie sagen, okay, wir vermitteln sozusagen nur zwischen Sender und Empfänger, zwischen Userinnen und Usern, die sich quasi dort selber überlassen sind. Sie sind halt nicht einem gewissen Presserecht unterstellt, sondern sie funktionieren so nach US-amerikanischem Recht auch, dass sie halt nicht verantwortlich sind erstmal für die Inhalte, die dort geteilt werden. Das ist auch der Grund, warum sie selber sagen, ihre eigenen Plattformen nicht zu monitoren.
Es gäbe zwar Löschalgorithmen, doch diese funktionierten zu ungenau. Personal für das Monitoring würde schlicht eingespart. Ein weiteres Problem: Influencer würden oft größere Reichweiten erzielen als klassische, seriöse Medien. Das sei gut für das Geschäft. Je drastischer die Äußerungen, umso mehr Klicks, umso mehr Umsatz.
Es geht weniger so um eine deutlich ideologische Polarisierung, die wir in großen Blöcken unbedingt sehen, sondern eine viel kleinteiligere, die auch über Affekte, Emotionen funktioniert. Also diese affektive Polarisierung ist eben was, wo diese Plattform, was meiner Meinung nach die Hauptverantwortung ist, dass sie das sehentlich auch vorangetrieben haben in einer gewissen Art von Profitmaximierung.
Unwahrheiten, Hass und Hetze stürzen also fast ungehindert auf User. Gerade auch auf Juden oder solche, die für Juden gehalten werden.
Viele von uns sind keine AktivistInnen. Viele von uns haben geschlossene Profile, haben nur eine bestimmte Anzahl an Followern und sind auch nur einem bestimmten Medium ausgesetzt. Gleichzeitig erleben sie es ja trotzdem, sie sehen es ja trotzdem. Also man muss nicht persönlich angegriffen werden, um traumatisiert zu werden. Es ist ein Trauma für alle. Was definitiv gepackt wird, sind die digitalen, die virtuellen Koffer, weil sich junge Jüdinnen und Juden die Frage stellen müssen, bleibe ich und erlebe ich diesen Hass oder kämpfe ich?
Sagt Avital Greenberg, Generalmanagerin bei EU Watch in Brüssel, eine Organisation, die sich der zivilgesellschaftlichen Debatte verschrieben hat. Avital Greenberg selbst hat sich aus den sozialen Medien weitestgehend zurückgezogen, weil sie sich dem Hass und der Hetze nicht mehr aussetzen will. Andere aber wollen weiter auf X, TikTok, Instagram und Co. präsent sein, auch um gerade dort wichtige Informationen über das Judentum und das eigene Jüdischsein weitergeben zu können. Auf Schutz durch den deutschen Staat können sie dort aber kaum hoffen. Die deutschen Gerichte seien schlicht überfordert, weiß Plattformexperte Mike Fielitz aus Jena.
Staatliche Eingriffe kommen eben an ihre Grenzen. Wenn man jetzt zum Beispiel sieht, wie verschiedene Staatsanwaltschaften überlastet sind bei diesen ganzen Anzeigen, die es gibt. Also es ist ja das ganze Justizsystem mit lahmgelegt, was eine Person an einem Tag eigentlich auch für Arbeit verrichtet, also von anderen Personen. Und es ist auch die Frage, ob zivilgesellschaftliche Organisationen die Aufgabe haben, sozusagen die Drecksarbeit der Plattform durchzuführen.
Bayern 2. Shalom.
Und jetzt unser Wort zum Schabbat von und mit Rabbiner Joel Berger. Morgen kommen wir beim Schabbat-Gottesdienst bei der Lesung aus unserer Tora zum Ende des ersten Buches Mose, zum Ende des Buches Genesis oder wie wir sagen Sefer Bereshit, also das Buch mit dem Titel Im Anfang. Kommende Woche geht's dann weiter mit dem zweiten Buch Mose, mit dem Buch Exodus oder wie wir sagen, mit dem Sefer Schmott, dem Buch der Namen. Aber morgen lesen wir, wie gesagt, erst noch die letzten Zeilen vom ersten Buch Mose. Denn morgen lesen wir den Wochenabschnitt mit der laufenden Nummer 12 und diese Parashat HaShavua heißt Vayechi und er lebte. Mit diesem Er ist Jakob gemeint, Ja'akov, der jüngste unserer drei Erzväter. Denn Jakob ist der Sohn von Isaak und damit der Enkel von Abraham. Jakob hat auch einen zweiten Namen, Israel, auf Hebräisch Yisrael. Das heißt so viel wie der, der seine Kräfte mit Gott gemessen hat oder der mit Gott gerungen hat. Vayechi Yaakov und es lebte Jakob, Be'eretz Mitzrayim, im Lande Ägypten, Sheva Esreshana, 17 Jahre, Vayehi Yimei Yaakov und es betrugen die Tage Jakobs, Shenei Chayav, seine Lebensjahre, Sheva Shanim, Ve'arba'im Umeat Shana, 147 Jahre.
In unserem Leseabschnitt finden wir im Kern eine Abfolge von 12 Segnungen. 12 Segnungen, die unser dritter und letzter Erzvater Jakob seinen Söhnen erteilt. Jakob hat 12 Söhne, und jeder wird mit einem eigens auf ihn zugeschnittenen Segen bedacht. Auf jeden seiner 12 Söhne wird einer der 12 Stämme des Volkes Israel zurückgehen. Damit alle seine Worte hören, versammelt Jakob seine ganze Familie um sich zum letzten Mal. Und dazu lesen wir: All das sind die 12 Stämme Israels, und so sprach ihr Vater zu ihnen, als er sie segnete, und segnete jeden mit einem Segen, der zu ihm passte. Jakobs 12 Söhne waren ein wahrlich bunter Haufen. Josef gelangt als Vizekönig des mächtigen Ägypten zu Ruhm und Einfluss. Sein jüngster Sohn Benjamin hat einen besonderen Platz im Herzen des fürsorglichen Jakob. Andere, wie Schimon und Levi, haben Jakob enttäuscht, denn sie hatten Gewalt und Rache im Sinn. Auch an die Liebschaften seines erstgeborenen Ruben denkt Jakob nicht gern. Und so bedenkt er auf seinem Sterbebett einige seiner 12 Söhne mit Lob, andere dagegen mit Tadel. Dennoch sind unsere Rabbiner der Ansicht, dass selbst Jakobs heftige Tadel aus Liebe gesprochene Zurechtweisungen sind. Vor etwa 300 Jahren stellt unser Gelehrter Rabbi Chaim ben Attar in seinem klassischen Kommentar namens Or HaChaim, Licht des Lebens, fest, dass Jakob Abschiedssegnungen dem entsprechen, was wir als liebevolle Strenge bezeichnen würden. Denn Jakob achtet bei seinen Segnungen darauf, keine generellen und pauschalen Verurteilungen auszusprechen. Jakob spricht in schonungsloser Ehrlichkeit. Lob und Kritik stehen also nebeneinander. Jakobs Unparteilichkeit markiert einen Wandel gegenüber den früheren Generationen. Unser erster Erzvater Abraham gibt alles, was er besitzt, an seinen Sohn Isaak weiter. Jakob dagegen findet einen Segen für jeden seiner 12 Söhne. Man könnte also sagen, dass Jakob seine Kinder mit all ihren Schwächen akzeptiert. Damit gibt er uns ein bedeutsames Beispiel, denn Misserfolge gehören zu jedem Leben. Die Geschichten im ersten Buch Mose im Sefer Bereschit können wir als eine Liste von Rückschlägen verstehen. Adam und Eva werden mit Schimpf und Schande aus dem Paradies verjagt. Der mörderische Kain läutet durch den Brudermord eine Ära der Verderbtheit ein. Noach bringt sich durch Trunkenheit in eine beschämende Lage. Die Erbauer des Turms zu Babel verlieren Maß und Ziel und ihre Orientierung. Isaak wird Opfer eines Betruges und segnet den falschen Sohn. Und auch Jakobs Familiensage erhält mehr als genug Anlass zum Bedauern und zum Betrübtsein. Sein älterer Zwillingsbruder Esau, von dem er sich entfremdet, seine ungeliebte Ehefrau Lea, sein bevorzugter Lieblingssohn Josef, der von seinen Brüdern gehasst und deswegen in die Sklaverei verkauft wird. Wir merken es. Unsere Tora erzählt uns nicht von Superhelden und auch nicht von anbetungswürdigen Vorbildern oder Idolen. Unsere Tora will uns anhand der Geschichte von Jakob mit auf den Weg geben, dass das Annehmen der Fehlschläge und Fehltritte unserer Mitmenschen und unserer Lieben mit dem Annehmen unserer eigenen Fehlschläge und Fehltritte beginnt. Kurz vor seinem Tod hat unser Jakob eine Audienz beim Pharao. Und der ägyptische Herrscher fragt ihn ganz harmlos: Wie viele Jahre hast du gelebt? Und Jakob antwortet ihm: Wenige und elend waren die Tage der Jahre meines Lebens. Das lässt auf ein gesundes Selbstbewusstsein schließen und vor allem darauf, dass sich unser Jakob seiner Fehlleistungen durchaus bewusst ist. Denn Jakob spricht nicht nur über sein Alter, sondern erwähnt die Enttäuschungen, die er auf seinem Lebensweg erfahren hat. Für jeden Erfolg musste Jakob kämpfen, leiden und teuer bezahlen. Aber als Jakob diese Welt müde und erschöpft verlässt, verlässt er sie als weiser Mann. Seine Misserfolge haben ihn vieles gelehrt: tiefer zu lieben, großzügiger zu geben, sich vom schönen Schein nicht täuschen zu lassen und sich dem Leben aufgeschlossen zugewandt zu bleiben. Denn Jakob umarmt nach vielen Jahren seinen entfremdeten Bruder Esau und versammelt seine 12 Söhne zum Segen. Wie sagt ein jüdisches Sprichwort: Wenn Gott eine Tür schließt, öffnet er ein Fenster. Und wir wissen es ja aus unserem eigenen Leben. Oft übersehen wir die zahlreichen neuen Möglichkeiten, die sich aus Misserfolg und Scheitern ergeben. Nach unzähligen erfolglosen Experimenten zum Speichern vom elektrischen Strom bemerkt der große Erfinder Thomas Alva Edison: Ich bin nicht gescheitert. Ich habe nur gerade 10.000 Wege entdeckt, die nicht funktionieren. Wären wir doch alle so gelassen wie Edison, könnten wir unsere Misserfolge nur ebenso gelassen annehmen, weitermachen und dadurch an Weisheit gewinnen.
Jetzt habe ich noch die Lichtzündzeiten für Sie, unsere Smanim für alle Städte in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde, auf das wir auch heute bei Sonnenuntergang unseren wöchentlichen Ruhetag, den Schabbat, vorschriftsgemäß begrüßen und willkommen heißen. Dazu gehört nun mal das Anzünden unserer beiden Schabbatkerzen, das rechtzeitige Anzünden. Denn ist der Schabbat mal angebrochen, dürfen wir ja kein Feuer mehr machen, denn Ruhetag ist nun mal Ruhetag. Also, unsere beiden Schabbeskerzen müssen wir heute angezündet haben. In Pilsen bis um 16.09 Uhr, in Hof bis um 16.12 Uhr und in Weiden bis um 16.14 Uhr. Heiter geht's weiter. Bayreuth 16.15 Uhr, Straubing sowie Amberg 16.16 Uhr, Regensburg 16.17 Uhr, Bamberg sowie Salzburg 16.18 Uhr, Nürnberg sowie Erlangen 16.19 Uhr, Fürth 16.20 Uhr, München sowie Würzburg 16.23 Uhr, Augsburg 16.24 Uhr, Frankfurt am Main 16.26 Uhr, Ulm 16.28 Uhr und in Konstanz am Bodensee müssen wir unsere zwei Schabbesleuchter angezündet haben bis um 16.34 Uhr. Wir hören uns wieder hier im Radio auf Bayern 2 am kommenden Freitag um kurz nach 14:30 Uhr. Das ist dann in unserem Kalender der 17. Tevet 5785. Unser Shalom finden Sie aber auch immer als Podcast im Internet unter bayern2.de. Voilà, Seose, der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern, wünscht Ihnen bis zum Wiederhören im Radio am kommenden Freitag am 17. Tevet einen Shavua Tov, eine gute Woche. Und ich, der Strossmann Michi, wünscht Gitschabes, Shabbat Shalom, Omevorach, Shasha, Am Yisrael, Chai.